Danke für die Einführung. Jetzt hast du schon gesagt, ich wollte einmal sagen, was CAR-T-Cells sind. Chimeric Antigen Receptor T-Zellen. Es hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern tatsächlich mit diesem künstlichen Konstrukt einer T-Zelle, die gegen ein Epitop scharf gemacht wird. Und damit haben wir tatsächlich eine neue, sehr attraktive und sehr viel beworbene Möglichkeit, jenseits von Chemotherapie Krebs zu bekämpfen. Ich möchte mich heute beschränken auf die CAR-T-Cell-Therapie bei akuter lymphoplastischer Leukämie, weil das die derzeit häufigste klinische Anwendung ist, und hier ein bisschen einen Vergleich bringen, wie sich diese CAR-T-Zellen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Sie sind ja nicht eine ganz neue Entwicklung. Michael Brenner und Carl June haben vor vielen Jahren schon versucht, T-Zellen, entweder autolog oder auch allogen, da können sie es zumeist, scharf zu machen gegen bestimmte bösartige Zellen. Sie sind meist daran gescheitert, dass diese Zellen zwar expandieren konnten, aber im Körper nicht sehr lange Zeit aktiv waren. Und hier haben dann tatsächlich Carl June und Steve Grubb einen Durchbruch erreicht, weil sie dieses T-Zell-Konstrukt anders komponiert haben und zusammengesetzt haben als ihre Kollegen zuvor. Das ganze Konstrukt, das die University of Pennsylvania derzeit verwendet, besteht immer aus einer Bindungsseite, also aus dem Teil, der dann an die leukämische Zelle andockt, durch eine Zellmembran geht und dieses Vektorkonstrukt dann in diesem Fall eine Kombination aus einem sogenannten 4-1-BB-Signal Teil besteht und aus einem anderen Teil, der die Persistenz dieser Zelle und sogar die Expansion und die Weitervermehrung dieser Zellen am besten bisher bewerkstelligt hat. Vektoren, auch hier hat es eine Entwicklung gegeben. Die ersten Konstrukte haben sich eines retroviralen Vektors bedient. Das 4-1-BB-Konstrukt besteht aus einem lentiviralen Vektor. Und der Unterschied ist tatsächlich in den meisten Fällen die Persistenz dieser Zellen, die in der Zwischenzeit bei manchen Patienten weit über 5 Jahre im Körper bestehen. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile, auf die ich später eingehen werde. Wie funktioniert nun dieses Konstrukt? Der Lentivirus schießt in eine T-Zelle. In unserem Fall sind es autologe T-Zellen, dieses künstliche Produkt, das dann an eine CD19-positive B-Leukämiezelle andockt und dazu führt, dass über eine Aktivierung dieser T-Zellen die Leukämiezelle über eine Zytolyse, aber auch über eine Zytotoxizität in Apoptose geht. Das Ganze funktioniert in der Zwischenzeit auch in der Klinik. Wie macht man das praktisch? Ein Patient, der eine B-Zell-Leukämie hat, unterzieht sich einer Leukapherese. Das Leukapheresat wird dann in unserem Fall bei der Firma Novartis entweder in Amerika, in Morris Plain oder in der Zwischenzeit auch in Leipzig transduziert im Labor. Das heißt, es werden Antikörper, gecodete Beads, also kleine Partikelchen, in die Zelle geschleust. Dort werden in dieser T-Zell-Aktivierung dann die Zellen danach auch vermehrt. Das dauert ungefähr 14 Tage bis 3 Wochen. Dann werden diese Beads mit einem Magneten wieder entfernt und das fertige Produkt wird dann an ein behandelndes Zentrum zurückgeschickt. Und wenn der Patient, er muss zu diesem Zeitpunkt nicht in Remission sein, aber so stabil sein, dass diese T-Zellen nicht zu einem ganz heftigen Antigen-Antikörper-Reaktionsmuster führen, die zu schwersten Entzündungen führen kann, was vor allem, wenn ein Patient Virusinfektionen hat, tatsächlich sehr überschießende Reaktionen hervorrufen kann. Diese Infusion wird dann in einer halben Stunde von den aufgetauten Zellen dem Patienten verabreicht. Hört sich alles ganz einfach an, ist es aber nicht, denn viele dieser Patienten haben tatsächlich eine instabile Leukämie. Das heißt, man muss versuchen, die Leukämie nicht zu beseitigen. Das gelingt bei den meisten Patienten in diesem Stadium nicht, sondern man muss versuchen, sie möglichst stabil zu halten, was man zum Beispiel mit einer milden Chemotherapie machen kann. Die T-Zellen, die aktiviert wurden, transduziert wurden und dann expandiert wurden und dann zurückgeschickt werden, bevor dieser Patient dann tatsächlich sein eigenes Zellprodukt zurückerhält, sollte er eine sogenannte Lymphodepletion bekommen. Es hat sich nämlich gezeigt, wenn der Patient keine eigenen T-Zellen hat, dann können sich die transduzierten T-Zellen viel besser vermehren und persistieren auch besser. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das wir in unserem Spital sehr erfolgreich angewendet haben, ein sogenanntes Protokoll 1BB, eine Kombination aus Chemotherapeutika, die aber in den meisten Fällen nicht sehr organtoxisch sind und von den Patienten ganz gut vertragen werden. Wir hatten die Möglichkeit, an einer der erfolgreichsten prospektiven Phase 1-2 Studien international teilzunehmen. Die Ergebnisse dieser Studie sind natürlich in der Zwischenzeit auch im New England publiziert. Es ging tatsächlich darum, multizentrisch zu zeigen, ob so eine sehr individuelle Zelltherapie mit einem unglaublichen Aufwand auch in den Labors global und international dieselben guten Ergebnisse erzielen kann, wie das die Kollegen in der University of Pennsylvania gezeigt haben. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen mit einer hochresistenten BALL, die mit Chemotherapie beziehungsweise auch mit allogener Stammzelltransplantation in den meisten Fällen nicht heilbar war, ob es hier eine Verbesserung geben kann. Das Erstansprechen war hervorragend. Nahezu alle Patienten, bei denen es möglich war, so ein Zellprodukt zu gewinnen, das gelingt nämlich nicht immer. Diese Patienten sind nach der Infusion tatsächlich in eine komplette Remission, die zum Teil auch negativ für eine minimale Resterkrankung war. Diese Patienten sind in eine komplette Remission gegangen. In Europa haben insgesamt 7 Zentren, eines davon eben in Wien im St. Anna Kinderspital teilgenommen. Insgesamt haben 21 Zentren an dieser Studie teilgenommen und natürlich war der primäre Endpunkt die komplette Remissionsrate nach der Infusion von Tisagen-Leckleuzell, um diesen Namen auch einmal zu nennen. In der Zwischenzeit heißt das Produkt dann Kymriah. Auch hier hat sich gezeigt, dass die Lymphodepletion tatsächlich einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtüberleben, aber auch auf die Leukämiefreiheit hatte. Ein paar kurze Daten. Insgesamt wurden 107 Patienten für die Studie ausgewählt, von denen haben nur 92 tatsächlich dann in die Studie eingeschlossen werden können. Hieran sehen Sie schon, wie viele Patienten im Laufe der Behandlung vor der Infusion gestorben sind oder weil es nicht notwendig war, tatsächlich genügend Zellen zu gewinnen und tatsächlich dann auch transduzieren zu können. 75 Patienten wurden schlussendlich infundiert und von denen sind ca. 50 Patienten noch im Follow-up. Es wurde gefordert, dass tatsächlich dieses genetisch veränderte Zellprodukt sehr lange nachbeobachtet werden soll, weil ja dieser Lentivirus unter Umständen tatsächlich auch schwere Nebenwirkungen für die Patienten haben könnte. Das hat sich in der Zwischenzeit nicht bewahrheitet. Wie schon gesagt, das Erstansprechen hervorragend. Im Laufe der Zeit hat sich aber schon gezeigt, dass die Wirksamkeit und die dauerhafte Heilung auch mit diesen neuen Zellprodukten verbesserungswürdig ist. Wie Georg Mann schon gesagt hat, die Infusion dieser hochaggressiven, scharf gemachten künstlichen T-Zellen hat auch wesentliche Nebenwirkungen. Nicht nur das sogenannte Cytokine-Release-Syndrom, mit dem haben wir in der Zwischenzeit ganz gut umgehen gelernt, denn es hat sich gezeigt, dass dieses überschießende Zytokin-Reaktionsmuster beeinflusst und geblockt werden kann durch einen Interleukin-6-Rezeptor-Antikörper, der in der Zwischenzeit bei den ersten Zeichen dieses Cytokine-Release-Syndroms angewendet wird. Früher sind 60% der Patienten auf der Intensivstation zum Teil mit sehr intensiven Maßnahmen von diesem Cytokine-Release-Syndrom behandelt worden. In der Zwischenzeit hat sich die Rate der schweren Nebenwirkungen mit Tocilizumab, so heißt dieser Antikörper, wesentlich reduzieren lassen. Tatsächlich ist diese schwere Cytokine-Release-Reaktion auch abhängig von der Tumorlast und von der Leukämielast. Eine bleibende und für Kinder schwerwiegende Nebenwirkung ist die Tatsache, dass CD19 ja nicht nur auf den Leukämiezellen vorhanden ist, sondern auch auf allen gesunden B-Zellen. Das heißt, Patienten, die mit diesem Tisagen-Leukleuzell behandelt wurden und in Remission sind, haben bisher persistierend eine dauerhafte B-Zell-Aplasie. Das heißt, es gibt keine Zellen, die Immunglobuline produzieren können, und deshalb brauchen diese Patienten auch in regelmäßigen Abständen Immunglobulingaben, was man im Kindesalter nicht nur intravenös macht, sondern in der Heimtherapie auch subkutan. Das hat in der Zwischenzeit zu ganz guten Möglichkeiten geführt, diese Patienten nicht dauerhaft ans Spital zu binden. Die Neurotoxizität, auch Entzündungsreaktionen im Gehirn, die bei Erwachsenen Todesfolgen haben können, in der Kinderheilkunde sind diese Nebenwirkungen wie so häufig weniger schwer ausgeprägt. Wie schaut nun so ein Zytokinsyndrom aus der Praxis geplaudert? Die meisten Patienten entwickeln so um den Tag 10 erste Fieberreaktionen, entwickeln dann Flüssigkeitseinlagerungen, Lungenödeme, periphere Ödeme, niedrigen Blutdruck, der natürlich dazu führen kann, dass es tatsächlich zu Schocksymptomen kommt. Man weiß in so einer Situation nie, ist es ein septischer Schock oder ist es ein Cytokine-Release-Syndrom durch diese Zellen, die jetzt auf gut kinderwienerisch gesagt Rambazamba spielen. Wir wollen ja etwas von diesen überschießenden Zytokinreaktionen, weil wir wissen, dass hiermit tatsächlich die Leukämiezellen hoffentlich zerstört werden. In unserem Krankenhaus haben wir bisher, wie in so vielen anderen pädiatrischen Krankenhäusern, von diesem Cytokine-Release-Syndrom keinen Patienten verloren. Neurologische Events, ich habe schon erwähnt, sind häufiger bei Cytokine-Release-Syndroms, sind in den meisten Fällen reversibel, gehen von Sprachstörungen, Disorientierung bis zu Krampfanfällen und können tatsächlich auch zu schweren Enzephalitiden führen. Hier ist eine Kurve über das Overall Survival, auch hier sieht man 40%. Ist für diese Patientenkohorte ein gutes Ergebnis. Wir hoffen aber in der Zukunft natürlich, hier Verbesserungen erzielen zu können. Und tatsächlich gibt es erste Hinweise dafür, welche Patienten besser von dieser Immuntherapie profitieren. Jene, die T-Zellen haben, die schneller expandieren, die höhere Zytokinspiegel entwickeln und die besser persistieren. Welche Zellen oder welche T-Zellen das sind, darüber wird hoffentlich in Zukunft die wissenschaftlichen Aufarbeitungen dieser Patienten mehr Informationen bieten. Ein paar provokante Statements zum Schluss. Wir haben es hier zum ersten Mal mit einer pharmakologischen Produktion von Zellen von großen Firmen zu tun. Und ich glaube, wir alle müssen lernen, dass Zellen keine Arzneimittel sind, die man nicht beliebig nachproduzieren kann in einem gewissen Qualitätsstandard, wie das bei einem Aspirin oder bei einem Zytostatikum der Fall ist, wo man nicht davon ausgehen kann, dass es sichere Qualitätsmerkmale gibt, die eine Zelle erfüllt, die einem Patienten zurückgegeben wird. Man kann natürlich Zellen zählen, aber man weiß eigentlich auch noch nicht, wie viele Zellen braucht man wirklich, um erfolgreich zu sein und wie wenig Zellen braucht man, um möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben. Ich denke auch, dass viele Eigenschaften einer Zelle von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängt. Zum Beispiel ist eine allogene Zelle, eine allogene T-Zelle, die ich nach einer Stammzelltransplantation für einen Patienten gewinne, der vielleicht ein unterschiedliches Geschlecht, ein unterschiedliches Alter hat, der Patient vorher eine unterschiedliche Therapie hatte, inwieweit all diese Faktoren eine Rolle spielen, wie ich diese Zellen gewinne, welche Qualität der Einfrierprozess hat, wie die Bearbeitung in den verschiedenen Labors einen Einfluss auf die Expansion und Persistenz dieser Zellen hat. Hier gibt es tatsächlich sehr viele Fragen und ich kann mir vorstellen, dass die Zulassungsbehörde sowohl bei der FDA als auch bei der EMA hier sehr viele Lernprozesse hat. Tatsächlich ist dieser Gen-Leckleu-Zell sowohl bei der FDA als auch bei der EMA in der Zwischenzeit für die Behandlung der kindlichen und jugendlichen akuten lymphoblastischen Leukämie zugelassen. Somit kann man dieses Produkt kaufen. Der Preis wird derzeit in Österreich noch verhandelt, aber in Amerika kostet ein Produkt dieser Gen-Leckleu-Zell 470.000 Dollar. Und das sind schon Kategorien, wo man sich in Zukunft überlegen muss, gibt es Möglichkeiten, diesen Prozess billiger zu gestalten. In der Zusammenfassung können wir derzeit sagen, es ist ein neues Fenster, das wir hier aufmachen, denn die Immuntherapie mit scharf gemachten Lymphozyten, mit CAR-T-Cells, ist tatsächlich ein Beginn einer neuen Ära, bei der nicht Chemotherapie oder monoklonale Antikörper, sondern persistierende eigene oder fremde Zellen den Job einer Zelltherapie erledigen. Ob man sich damit eine allogene Stammzelltransplantation, bei der ich ja gesunde T-Zellen zur Kontrolle einer bösartigen Erkrankung transplantiere, ersetzen werden können, das werden wir in Zukunft hoffentlich bald herausfinden. Es wird eine randomisierte Studie in den nordischen Ländern Holland und Frankreich geben, wo man zum ersten Mal allogene Stammzelltransplantation gegen dieser Gen-Leckleu-Zell vergleichen wird. Zum Vergleich, unsere allogene Stammzelltransplantationsdaten sind derzeit bei einem ereignisfreien Überleben von 70-80% angesiedelt. Und ob hier die CAR-T-Cells tatsächlich mithalten werden können, werden wir in Zukunft sehen. Cytokine-Release-Syndrom haben wir gelernt, damit umzugehen. Wir haben auch gelernt, dass gut ausgebildete Zentren vergleichbare Daten zur University of Pennsylvania liefern kann. Die Herausforderungen sind die durchaus herausfordernde Logistik, wie kann ich einem Patienten rechtzeitig CAR-T-Cells gewinnen, verschippern, wieder zurück infundieren und was werden die Langzeitergebnisse von diesen genetisch veränderten Produkten tatsächlich für Kinder in Zukunft bedeuten. Ich glaube, dass wir zusätzliche neue Rahmenbedingungen brauchen, um das Pharmaprodukt Zelle richtig auf der einen Seite anzuwenden, zu beobachten und es auch nicht in die Hände von Anwendern zu geben, die bisher mit der Zelltherapie nicht sehr vertraut waren. Und ich denke, die Firma Novartis hat das bisher sehr, sehr gut geschafft, hier tatsächlich Experten zusammenzubringen, die nicht nur die Apheresis, die Zellmanipulation, die Infusion, die Transplantation und die Implantation kann, sondern hier macht natürlich schon auch ein riesengroßer Markt auf sich aufmerksam. Alleine in China laufen derzeit 180 T-Zell-Studien für nicht nur Leukämien, sondern auch für solide Tumoren. Und man kann sich vorstellen, dass hier Big Business angelaufen ist, um sich diese neue Therapie zunutze zu machen. Und deshalb denke ich schon, sind wir gefordert, nicht nur wir, sondern auch die Industrie und die Behörden zu beurteilen, wie die Qualität, die Sicherheit und die Langzeiteffekte dieser sehr potenten Maßnahme, aber auch nicht ungefährlichen Maßnahme in Zukunft ausschauen soll. Es sollte nicht passieren, dass über einen überschießenden privaten Gebrauch in kleinen Labors um viel Geld eine vielleicht sinnlose oder gefährliche Zelltherapie in Zukunft den Patienten angeboten wird. Danke.